und herzlich willkommen hier zu deinem Hundegeflüster-Podcast, dem Podcast für Menschen mit Hund. Mein Name ist Solvay und ich bin in diesem Podcast dein Mensch-Hund-Coach bzw. deine Hundetrainerin und mir ist mal aufgefallen, dass ich noch nie detaillierter über meine Masterarbeit gesprochen habe. Ja, da wirst du dich jetzt vielleicht fragen, warum auch? Nun ja, ich habe meine Masterarbeit tatsächlich auch über das Thema Hund geschrieben. Und zwar habe ich Linguistik studiert, also Sprachwissenschaften mit dem Schwerpunkt Germanistik. Und ich wollte damals unbedingt als Abschlussarbeit darüber schreiben, wie Menschen mit ihren Hunden kommunizieren. Also ob es da irgendwelche Besonderheiten gibt und warum das auch so ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das fanden ziemlich viele Dozenten nicht wirklich gut. Also die wollten mich bei diesem Thema nicht unterstützen. Und dann habe ich aber einen Professor gefunden, der mich total dabei unterstützt hat, der dieses Thema selbst super spannend fand und der mich da wirklich total klasse supportet hat und letztendlich auch meine Arbeit eingereicht hat für den Fakultätspreis der Philosophischen Fakultät und den habe ich tatsächlich dann auch gewonnen für diese Arbeit. Deswegen, ja, vielleicht ist das ja hier für den einen oder anderen ganz interessant. Und damit ihr so ein bisschen besser in das Thema reinfindet, dachte ich, starte ich einfach mit der Einleitung, die ich damals selber geschrieben habe. Und dann wisst ihr auch, worum es geht, nochmal detaillierter. Laut einer repräsentativen Statistik für das Jahr 2016 leben in Deutschland etwa 31,6 Millionen Haustiere. Hierbei sind Terrarientiere und Zierfische noch nicht mit inbegriffen. Das am häufigsten gehaltene Haustier in Deutschland ist die Katze mit 13,4 Millionen Exemplaren und Platz 2 belegen 8,6 Millionen Hunde. So ein kleiner Disclaimer, mittlerweile sind es viel mehr Hunde, also man geht inzwischen von über 10 Millionen Hunden aus. Insgesamt sind in 44% aller Haushalte Heimtiere zu finden, wobei der Hund prozentual in 17% der Familien lebt. Mittlerweile ist es so, dass fast jeder Achte in Deutschland einen Hund besitzt. Das wollte ich noch so hier mal einschieben. Zwar gibt es in Deutschland demnach mehr Katzen als Hunde, jedoch konnte international übergreifend erwiesen werden, dass Hundebesitzer viel mehr Zeit mit der Interaktion mit ihrem Tier verbringen, als es bei anderen Haustieren wie beispielsweise Katzen der Fall ist. Denn der Hund ist durch seine ständige Präsenz effektiv länger mit dem Menschen zusammen, er begleitet ihn auf einen Spaziergang und geht in vielen Fällen sogar auch mit auf die Arbeit. Diese enge Verbindung zu seinem Menschen im Alltag unterscheidet ihn von der Katze, die in den meisten Fällen lieber ihre eigenen Wege geht und somit effektiv weniger gemeinsame Zeit mit ihrem Menschen teilt. In Deutschland sowie in anderen westlichen Ländern hat sich der Hund größtenteils vom Haus- und Hofbewacher, der in Stall oder Zwinger schläft, in die Betten seiner Besitzer geschlichen. Er ist nun vielmehr ein gleichwertiges Familienmitglied als ein Nutztier und nimmt einen wichtigen Stellenwert für seine Halter ein. Dies zeigt sich in vielerlei Hinsicht. Wir kaufen keinen Hund, wir adoptieren ihn, so wie es einige Menschen eben mit Kindern tun. Wir gehen in ein Fachgeschäft und besorgen ihm ein Bettchen, Leine und Halsband oder sogar etwas zum Anziehen, Spielzeug, manchmal sogar einen personalisierten Napf und hochwertiges Premiumfutter, damit er lange lebt. Darüber hinaus geben wir ihm ein Zuhause, bezahlen einen Hundesitter, schließen Versicherungen für ihn ab, gehen zum Hundefriseur, besuchen eine Schule mit ihm und therapieren ihn, falls er Probleme hat. All diese Bedürfnisse schreibt der Mensch dem domestizierten Tier zu, indem vermutet wird, was das Tier braucht. Und dieses wird dadurch eventuell wie ein Mitglied der eigenen Spezies behandelt. Laut einigen Zoologen und Anthropologen ist dieses Verhalten, den Hund gleichwertig und komfortabel in den Alltag zu integrieren, in westlichen Kulturen inzwischen selbstverständlich. Doch der Hund kann mittlerweile durchaus den Platz eines Familienmitglieds einnehmen, denn für viele Hundehalter fungiert dieser Vierbeiner inzwischen auch als Kinderersatz. So sind Formulierungen wie »Sie ist meine Tochter und ich liebe sie, als hätte ich sie selbst zur Welt gebracht« von der bekannten Moderatorin Oprah Winfrey in der heutigen Gesellschaft benutzt worden und durch öffentliches Interesse legitimiert. Aus dieser Form der Liebkosung resultiert, dass laut Studien circa die Hälfte der Zeit, die der Mensch mit seinem Hund verbringt, Streicheleinheiten und Liebkosungen ausmachen, was die soziale Bindung neben den materiellen Gütern unterstreicht. Wie eingangs bereits erwähnt wurde, leben in Deutschland über 8, in Klammern über 10, Millionen Menschen, die mit ihren Hunden zusammenleben und deshalb in irgendeiner Form mit ihnen kommunizieren. Daher stellt sich aus linguistischer Perspektive betrachtet die Frage, welche Konsequenzen diese Entwicklung des Hundes inklusive seines Lifestyle-Wandels für die Sprache gegenüber dem Tier hat. Wie also kommunizieren Menschen im Alltag mit ihrem Hund, welchen sie auf eine derart hohe soziale Ebene stellen? Aufgrund des Stellenwertes innerhalb der Familie und der intensiven interspezifischen sozialen Verbindung wird die Vermutung aufgestellt, dass das Sprachverhalten von Erwachsenen im deutschsprachigen Raum gegenüber Hunden als Sprachempfänger dem Sprachverhalten gegenüber Kindern ähnelt. Daher wird angenommen, dass die sprachliche Modifikation der sogenannten Child-Directed Speech, also der an das Kind gerichteten Sprache, ebenso in der Pet-Directed Speech, also an den Hund in diesem Fall gerichteten Sprache, wiederfinden lassen. Das Ziel dieser Arbeit ist es folglich, durch eventuelle Parallelen beider Register diese soziale Bindung ebenso auf sprachlicher Ebene zu verdeutlichen. Okay, das war soweit das, was ich erforschen wollte. Ich habe dazu natürlich auch einen Theorieteil geschrieben, in dem ich nochmal näher auf die Domestikation eingegangen bin und mir auch angeguckt habe, wie kommunizieren Hunde und was von dem, was wir sagen, können sie überhaupt verstehen. Und dann habe ich das versucht, auf linguistischer Ebene nachzuweisen. Und dazu erkläre ich euch jetzt mal ein bisschen was. Sollte euch das interessieren, was ich zum Beispiel auch zur Domestikation oder zu den anderen Themen, die ich gerade genannt habe, geschrieben habe, dann lasst mich das super gerne wissen, dann stelle ich euch das total gerne auch nochmal hoch. Genau, als allererstes habe ich mir den Wortschatz angeguckt und dazu habe ich sowohl Aufnahmen im privaten Bereich, also unter anderen Hundemenschen, damals getätigt. Und ich habe daneben noch in einer Hundeschule Daten aufgenommen. Und zwar war ich in Welpengruppen, in Junghundegruppen und in Erwachsenengruppen, also da, wo eben adulte Hunde drin waren. Und wollte auch so ein bisschen rausfinden, gibt es da auch einen Unterschied zwischen den Menschen, die einen Welpen an ihrer Seite haben und eben denjenigen, die einen Erwachsenenhund an ihrer Seite haben. Und ich habe eben aufgenommen, wenn die Personen gerade nicht dran waren. Also ich habe die jetzt nicht, wenn die jetzt eine Übung vor der Gruppe zum Beispiel mit ihrem Hund absolvieren sollten, aufgenommen, sondern eben dann diejenigen, die mit ihrem Hund zusammen gewartet haben. Und habe da ganz interessante Sachen herausgefunden. Und zwar benutzen sehr, sehr viele Hundemenschen Diminutive. Das heißt, es wird sehr viel verniedlicht. So etwas wie Leckerchen, Schätzchen, also alles Mögliche wird verniedlicht. Aber auch immer nur dann, interessanterweise, oder ganz oft nur dann, wenn die Menschen das Gefühl haben, sie werden nicht gehört. Also im eher privaten Raum und nicht unbedingt in der Öffentlichkeit. Zudem habe ich noch herausgefunden, dass sehr, sehr viele Dinge, über die wir mit unserem Hund reden, semantischen Feldern entspricht. Also das sind so Felder, die nach Bedeutung quasi eingeteilt werden können, die eben auch denen entsprechen, wie sie eben auch im Baby-Talk oder eben in der Child-Directed Speech vorkommen, weil es hier eben sehr, sehr viel um die Grundbedürfnisse geht. Also sehr, sehr viel über so etwas wie zum Beispiel Körperfunktion, Bewegung, Essen, Trinken, Schlafen und solche Dinge. Und diese semantischen Felder sind eben auch nahezu gleich gewesen. Dann habe ich auch noch eine Umfrage erhoben bei Hundebesitzern und Besitzerinnen, wo ich herausfinden wollte, wie der persönliche Sprachstil gewertet wird. Also ich habe dort immer verschiedene Situationen zum Beispiel reingenommen, habe die Situation beschrieben und habe dann gefragt, was würdest du in dieser Situation am ehesten zu deinem Hund sagen? Und da waren immer auch so ein paar Abstufungen drin. Genau, und diese Daten oder diese Beispiele, die ich mit in die Umfrage genommen habe, habe ich zum Teil auch den Daten, die ich eben gesammelt habe, angelehnt. Das heißt, sie sind jetzt nicht komplett fiktiv irgendwie konstruiert, sondern ich wollte da einfach herausfinden, okay, das, was ich da jetzt aufgenommen habe, würden das auch andere Menschen sagen, damit es überhaupt irgendwie, ja, repräsentativ ist. Genau, und daneben wurde dann zum Beispiel auch nochmal gefragt, wie man sich selbst gegenüber dem Hund definiert, also was sagt man, wer man selber ist gegenüber dem Hund, also nennt man sich selber Mama oder Papa, das hat tatsächlich fast ein Drittel getan, oder nimmt man Herrchen und Frauchen, oder benennt man das Ganze gar nicht, und natürlich wurde auch danach gefragt, wie nennt man denn selber den Hund, gibt es Kosenamen, und auch das wurde nochmal so ein bisschen untersucht, und letztendlich habe ich herausgefunden, dass fast 93,2% der befragten Hundehalter sich und andere enge Familienangehörige nicht neutral definieren, sondern sie unterstreichen ihre Beziehung durch eben genannte Ausdrucksformen. Also, dass wir zum Beispiel diminuieren, dass wir uns diesen semantischen Feldern bedienen, die eben auch aus der Child-Directed Speech stammen, und wir da eben auch die Nähe, die wir zu unserem Hund empfinden, eben auch über unsere Sprache ausdrücken. Genau, und die Ergebnisse haben auch gezeigt, gerade wenn ich mich jetzt nochmal auf das mit den Kosenamen zum Beispiel beziehe oder eben wie man sich selber dem Hund gegenüber definiert, dass der Hund in seinen Familien mehrheitlich dann doch gekost wird und hierdurch eben auch nochmal eine enorme Wertschätzung auf sozial-kommunikativer Ebene erfolgt. Genau. Und nachdem ich die Daten der Umfrage ausgewertet habe, die eben den privaten Umgang von Hundebesitzern mit ihrem Vierbeiner erfragten, wurde deutlich, dass eine reine Form von Ausdrücken, die eben aus der an die Erwachsenen gerichteten Sprache stammen und damit als neutral zu bewertet waren, nur in wenigen Fällen favorisiert wurden und der Hund somit eindeutig hinsichtlich auch des Wortschatzes eine andere Rolle zugeordnet bekommt, welche eben wahrscheinlich aus der Zuneigung seines Besitzers bzw. seiner Besitzerin eben resultieren. Und dies wurde eben besonders für die eigene Bezeichnung gegenüber dem Hund sowie dessen Benennung in unterschiedlichen Kontexten deutlich. Der zweite Punkt, den ich untersucht habe, ist auf Ebene der Syntax. Und zwar habe ich mir angeguckt, wie lang die Äußerungen eben sind, die dort getätigt werden. Es ist so, dass in der Child-Directed Speech durchschnittlich die Länge eines Satzes oder einer Äußerung, die man gegenüber jemandem verwendet, eben tendenziell kürzer sind, und wollte eben herausfinden, ist das in der Pet-Directed Speech, also in der Sprache, die wir an unseren Hund richten, eben auch so. Genau, und dann habe ich natürlich aus allen Sprachdaten, also aus dem ganzen Korpus, den ich erstellt habe, eben Berechnungen angestellt und habe zum Beispiel herausgefunden, dass durchschnittlich die Anzahl an Wörtern, die wir eben gegenüber unseren Hunden benutzen, ungefähr bei 2,18 liegt. Also ist schon sehr kurz im Vergleich zu zum Beispiel der Adult-Directed Speech, also das, was wir nutzen, wenn wir uns mit Erwachsenen unterhalten, dann sind das quasi 6,17 Wörter pro Satz oder pro Äußerung. Das heißt, auch dieser Punkt konnte demnach bestätigt werden. Genau, und ein Grund dafür kann natürlich auch sein, dass wir ja häufig auch zum Beispiel, wenn wir wirklich gezielt mit unserem Hund sprechen, ja auch Signale verwenden, die auch eben nicht so lang sind und eben auch, ja, sowas wie komm, bleib, sitz, und auch der Name wird dann mal genannt. Und das hat ja auch den Sinn, dass wir unseren Hund irgendwie lenken möchten, irgendwie auch erziehen möchten. Und das ist eben etwas, was bei Kindern ja auch vorkommt. Und als letzten Punkt habe ich mir angeguckt, ob wir mit unseren Hunden in einer erhöhten Grundfrequenz sprechen. Denn auch das ist ja ein Merkmal von der Sprache, die wir nutzen, wenn wir zum Beispiel mit Kindern sprechen, dass wir unsere Stimme so ein bisschen erheben. Ja, fein, super, gucke mal. So, wir erhöhen eben unsere Grundfrequenz. Das ist eben ein ganz, ganz elementarer Baustein. Und tatsächlich war es auch hier so, dass ich herausfinden konnte, dass das eben auch häufig passiert, wenn wir mit unseren Hunden sprechen. Und dann gibt es natürlich hier auch noch eine weitgehende Diskussion darüber, warum das überhaupt so ist, Denn es ist ja nun mal so, dass wir, wenn wir mit Kindern sprechen, wir ja immer die Hoffnung haben, dass diese ja auch die Sprache erlernen, damit sie eben selber irgendwann sprechen können und eben solche Sachen wie, dass wir mit einer erhöhten Grundfrequenz reden, dass wir nicht so viele Wörter pro Satz benutzen, dass wir eben auch bestimmte Worte nutzen, die vielleicht auch noch ein bisschen spannender machen durch zum Beispiel auch Verniedlichung oder eben dadurch, dass wir sowas nutzen wie Wauwau, was eben sehr einfach ist und wiederholend ist und eben das Kind dann auch leichter aussprechen kann, dass wir damit ja erreichen, dass das Kind die Sprache lernt. Und das ist beim Hund ja nicht der Fall. Unser Hund wird die Sprache nicht erlernen. Und dann habe ich mich natürlich gefragt, warum sprechen wir denn dann trotzdem mit unserem Hund so, wenn ja dieser Spracherwerb gar nicht stattfindet? Und da habe ich zum Beispiel mir dann ja auch nochmal angeguckt, wie genau funktioniert Spracherwerb, wie genau funktioniert Child-Directed Speech und welche Funktionen erfüllt es auf welche Art und Weise. Und hier habe ich etwas, was wirklich ja auch spannend ist. Denn als primäre Funktion von Child-Directed Speech wurde auch der Ausdruck von Zuneigung und emotionaler Nähe genannt. Und diese emotionale Bindung kann neben einer intraspezifischen Beziehung zwischen Menschen ebenso auch auf eine interspezifische Ebene gestellt werden, da der Hund dem Menschen inzwischen hauptsächlich als enger sozialer Partner zur Seite steht. Besonders also der Gebrauch, zum Beispiel von Diminutiven, welche laut Ergebnissen ebenso in der deutschen Pet-Directed Speech auftreten, ist ein ausschlaggebendes Indiz für diese Emotionalität und dadurch halt eben auch für diese Bindung. Und diese sind im Deutschen immer ein Ausdruck für eine gewisse emotionale Nähe. Demnach wird deutlich, dass der Mensch scheinbar durch sein sprachliches Herantreten an Hunde in seinem Umfeld diese emotionale Bindung ausdrückt. Und das ist so krass, weil ich war ja noch nicht Hundetrainerin, ich habe mich noch nicht so intensiv auch mit Hundetraining und all dem beschäftigt. Und Bindung war auch hier das, was für mich unterm Strich herauskam. So viel kann ich schon mal sagen. Und hier auch noch mal etwas, was ganz spannend ist in der Diskussion. Denn anschließend bleibt immer noch die Frage offen, welche Ursache es dafür geben kann, neben zum Beispiel der emotionalen Bindung, dass Child-Directed Speech und Pet-Directed Speech Ähnlichkeiten aufweisen, obwohl der Hund eben kein Sprachlerner ist. Und in Studien wurde gezeigt, dass die Verwendung von Child-Directed Speech desto stärker abnimmt, je mehr Sprache das Kind eben erworben hat. Die Erwachsenen passen folglich ihr sprachliches Niveau dem des Empfängers an. Und interessanterweise konnte in dieser Arbeit gezeigt werden, dass in der Gruppe der erwachsenen Hunde dennoch Pet-Directed Speech verwendet wird und somit Modifikationen der Sprache erfolgen, welche der Child-Directed Speech eben ähneln. Und beim Hund als Empfänger scheint es diese Abnahme des Registers, also der Pet-Directed Speech und all dem, was sie eben ausmacht, folglich nicht zu geben. Und zudem ist in einer Untersuchung beobachtet worden, dass Welpen und adulte Hunde gleich aufmerksam auf die modifizierte Pet-Directed Speech reagieren. Und der Mensch zeigt durch dieses Verhalten möglicherweise, dass ihm scheinbar bewusst ist, dass der Hund trotz zunehmendem Alters keine steigenden Fähigkeiten auf dem Gebiet der Sprache erwirbt und das Register konsequent durch alle Altersgruppen hinweg verwendet. Das heißt, es macht hier also gar keinen Unterschied, wie erwachsen der Hund ist. So, er bleibt auf sprachlicher Ebene mit dem, was ich untersucht habe, für uns unterbewusst immer auf dieser Ebene eines zum Beispiel Kindes. Und wie gesagt, wenn ihr Rückfragen dazu habt oder etwas davon näher erfahren wollt, dann sagt mir bitte unbedingt Bescheid. Trotzdem möchte ich euch jetzt hier das Fazit meiner Arbeit nicht vorenthalten. Zu Beginn dieser Arbeit wurde dargestellt, dass der Haushund Canis lupus familiaris den Wolf alias Canis lupus aufgrund seines geografisch vielfältigen Vorkommens, der artexternen freiwilligen Paarung, anatomischen und verhaltenstechnischen Ähnlichkeiten sowie der übereinstimmenden DNA als Stammvater aufweist. Eine Symbiose und die Welpenprägung werden in der Forschung als Schlüsselindikatoren für die beginnende Domestikation durch den Menschen vor etwa 10.000 Jahren betrachtet, aus dessen Prozess und Züchtung letztendlich der heutige Haushund hervorging. Die Rassenvielfalt des Hundes resultiert demnach aus dem Einfluss auf die natürliche Selektion durch den Menschen, welcher diese an seine individuellen Bedürfnisse durch die verschiedenen Epochen hindurch anpasste. Heutzutage erfüllt der Hund der westlichen Zivilisation wie Deutschland nicht mehr zentral den Zweck eines Arbeitstieres, sondern ist für den Menschen primär ein sozialer Partner. Bezüglich der Kommunikation des Hundes wurde herausgearbeitet, dass dieser im Laufe seiner Domestikation ein Repertoire an verschiedenen Lautäußerungen entwickelte. Damit passte er sich an den Menschen an, der als einziges Lebewesen Sprache als kommunikatives Mittel nutzt und entfernt sich zugleich vom hauptsächlich nonverbalen Kommunikationsstil des Wolfes. Zudem konnte die Wissenschaft nachweisen, dass Hunde ein gewisses Maß an Sprachintelligenz besitzen, was sie mit der Fähigkeit von Kleinkindern während des Sprachlernens vor dem Syntaxerwerb vergleichbar macht. Ebenso können Haushunde die menschliche Prosodie mit Ereignissen verbinden, also die Art und Weise, wie wir zum Beispiel Sachen betonen, und nachfolgend zuordnen, besitzen ebenso wie Kleinkinder die Fähigkeit, die menschliche Kommunikation anhand einer dauerhaften Prüfung des emotionalen Verhaltens passend zu deuten. Diese Faktoren können dem Menschen unbewusst durchaus ein kommunikatives Verständnis suggerieren, welches sie dazu veranlassen könnte, mit diesem Tier eine Interaktion zu führen. Zudem wurde herausgestellt, dass Säuglinge und Hunde neben dem durch sie ausgelösten Kindchenschema bei Hunden auch aus kommunikativer Hinsicht Gemeinsamkeiten haben, welche zu einer Überschneidung von Pet-Directed Speech und Child-Directed Speech führen können. Ja, das Kindchenschema ist hier natürlich auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Anschließend wurden die Register Pet-Directed Speech und Child-Directed Speech definiert und die aus der Literatur herausgearbeiteten Merkmale von Child-Directed Speech präsentiert. Daneben wurde die Erkenntnis gewonnen, dass diese Merkmale nicht als Universalien für jede Sprache festgehalten werden können und dass es im Rahmen dieser Arbeit nicht möglich ist, all diese Merkmale auf deren Vorkommen in Pet-Directed Speech hin zu untersuchen. Daher wurde sich auf die drei Kriterien Wortschatz, Äußerungslänge und erhöhte Grundfrequenz beschränkt, um jeweils ein anderes linguistisches Teilgebiet abzudecken und eine Tendenz aufzuzeigen. Auch die Funktion von Child-Directed Speech wurde hinterfragt, um einen Eindruck darüber zu gewinnen, weshalb Menschen solche sprachlichen Modifikationen gegenüber ihrem Kind durchführen und um Anhaltspunkte zu finden, weshalb dieses Verhalten auch gegenüber Tieren denkbar ist. So wird festgehalten, dass erwachsene Mitglieder einer Sprachgemeinschaft sowohl kleinen Kindern als auch Hunden unterbewusst ein mangelndes Verständnis ihrer Sprache zuschreiben, was erklärt, weshalb auf ähnliche Weise mit ausländischen Sprachlernern kommuniziert wird. Zudem lassen sich weitere Parallelen zwischen dem Hundeverhalten und der kindlichen Entwicklung finden. So nehmen beide in der Kommunikation die Rolle des Empfängers ein, sie deuten emotionale Zustände, analysieren soziale Faktoren, können Prosodie auf ähnliche Weise zuordnen, besitzen höhere Hörschwellen und das Kind entwickelt auf ähnliche Weise zahlreiche Schreilaute, sowie der Hund während seiner Domestikation verschiedene Formen des Bellens als Form der Lautäußerung hervorbrachte. Die Ergebnisse der Wortschatzanalyse zeigten, dass Lexeme gefunden wurden, welche sich den semantischen Feldern des Babytalks zuordnen lassen. Es konnten ebenfalls Wörter wie Leckerchen notiert werden, welche offenbar spezifisch für die Pet-Directed Speech sind, aber durch Diminuierung auf dieselbe Weise gebildet werden wie in der Child-Directed Speech und dadurch an dessen Charakter angeglichen werden. Die Ergebnisse der Umfrage haben gezeigt, dass die Adult-Directed Speech-Bezeichnungen gegenüber dem Hund überwiegend nicht präferiert werden und der Wortschatz somit ebenfalls modifiziert wird. Als möglicher Grund hierfür wird die emotionale Einstellung des Besitzers genannt, welche die Wortwahl folglich beeinflusst. Ebenfalls fiel auf, dass fast ein Drittel der Probanden sich in der Umfrage als Mama und Papa als eigene Bezeichnung gegenüber dem Tier definierten und sich somit eine Rolle zuweisen, die sich über die Biologie hinausstreckt und die soziale Ebene interspezifisch festlegt. Zwischen dem Wortschatz von Pet-Directed Speech und Child-Directed Speech gibt es demnach Übereinstimmungen in der deutschen Sprache. Ebenso wurde festgestellt, dass es eine Tendenz gibt, kürzere Äußerungen zu bilden, so wie es auch in der Child-Directed Speech üblich ist. Somit konnte auch das zweite Merkmal der Child-Directed Speech auf Pet-Directed Speech bezogen werden. Für die erhöhte Grundfrequenz, die in der Literatur von Child-Directed Speech als einzige Universalie angegeben wird, konnte exemplarisch für beide Bereiche gezeigt werden, dass die Stimmlage in der Pet-Directed Speech gegenüber der Adult-Directed Speech ansteigt. Auch dies deckt sich mit den Beobachtungen eben aus Studien der Child-Directed Speech, die ich hier nochmal aufliste. Und generell konnte für das Korpus resümiert werden, dass je größer der prozentuale Anteil an Pet-Directed Speech ist, desto höher ist auch die Mean Pitch, also die durchschnittliche Grundfrequenz. Wie in dieser Arbeit herausgestellt wurde, zeigen im deutschen Sprachraum Menschen durchaus eine Tendenz dafür, gegenüber ihren Hunden Child-Directed Speech als Pet-Directed Speech zu benutzen. Inwieweit dieses Ergebnis aber auf alle in Kapitel 3 genannten sprachlichen Modifikationen zutrifft, müsste in einer weiterführenden Arbeit ausführlich dargestellt werden. Erst dann lässt sich eben ein allgemeines Fazit ziehen. Dennoch kann die zu Beginn dieser Arbeit aufgestellte Hypothese, dass sich Merkmale von Child-Directed Speech in der deutschen Pet-Directed Speech wiederfinden lassen, vorerst bestätigt werden, auch wenn es wie beim Wortschatz ebenso spezifische Variablen zu geben scheint. Generell lässt sich sagen, dass wenn sich in hierauf aufbauenden Studien weitere Überschneidungen finden lassen würden, Pet-Directed Speech und Child-Directed Speech als Sprachregister dem bekannten Terminus der Caretaker-Speech untergeordnet werden könnten. Dies wäre daher sinnvoll, da Pet-Directed Speech in der heutigen Gesellschaft immer mehr an Bedeutung gewinnt, was der sozialen Entwicklung des Canis Lupus familiaris, also des Haushundes, und der Veränderung der menschlichen Lebensphasen innerhalb der letzten Jahre zuzuschreiben ist und somit eine eingangs erwähnte aktuelle Entwicklung mit berücksichtigt. Abschließend wurde in einer Diskussion angeführt, dass Child-Directed Speech für den Spracherwerb eines Kindes nicht zwangsläufig notwendig zu sein scheint, da der hierfür notwendige zwischenmenschliche Input auch ohne diese Art der Modifikation übertragen wird. Allerdings hilft Child-Directed Speech, dem Sprecher die Aufmerksamkeit des Kindes zu gewinnen. Die Funktion ist letztendlich eine positive Stärkung der sozialen und emotionalen Bindung zwischen Sprecher und Kind beziehungsweise Hund, was hier eben auch nochmal gezeigt wird. Es kann vermutet werden, dass die Nutzung eines Registers dieser Art durch Zuneigung in Kombination mit dem Kindchenschema ausgelöst wird. Ebenso wurde angeschnitten, ob es aus hundepsychologischer Sicht überhaupt sinnvoll ist, dem Hund gegenüber eine derart modifizierte Sprache zu benutzen. Anhand dieser Arbeit wurde außerdem gezeigt, dass der soziale Kontakt zu seinen Menschen für den Haushund durchaus wichtig ist und die Säule der interspezifischen Beziehung zueinander bildet. Dies begründet wahrscheinlich die Tendenz des Menschen, dem Hund gegenüber Child-Directed Speech zu benutzen. Wie gezeigt wurde, deuten Hunde die menschliche Körpersprache und analysieren sie tiefgründig. Eine aufgeregte Sprache oder zu viel Kommunikation können dem Tier aber auf unterschiedliche Weise auch schaden. Wir Menschen können uns aber in jedem Fall sicher sein, dass der Hund merkt, wenn wir uns freuen. Besonders, wenn wir uns über ihn freuen. Das ist sozusagen mein Abschlusswort. Ich finde das super spannend, jetzt da auch nochmal reingeguckt zu haben und vor allem auch zu merken, dass all das, was ich über Monate hinweg herausgefunden und untersucht habe, deutlich macht, dass die Bindung zu unserem Hund eben auch auf sprachlicher Ebene, also auch auf Art und Weise, wie wir mit unserem Hund kommunizieren, nochmal verankert wird. Je mehr sich die Rolle des Hundes in unserer sozialen Gesellschaft verändert hat, desto mehr haben wir offenbar auch unsere Sprache gegenüber unserem Hund angepasst. Und zwar auf eine Art und Weise, die eben auch auf dieser Ebene die Bindung zu eben diesem ganz besonderen Tier ausdrückt. Und ich habe mich tatsächlich ja auch damit beschäftigt, darauf bin ich jetzt nicht so detailliert eingegangen, weil das auch ein langes Kapitel ist, was dem Hund eigentlich gut tut, also was seine Bedürfnisse sind. Und dass das sozusagen jetzt der Grundstein auch meiner jetzigen Arbeit ist, also Bindung und bedürfnisgerecht. Und das fand ich einfach schön. Deswegen dachte ich, vielleicht ist das hier nochmal ganz spannend für euch und könnt euch ja mal beobachten, wie ihr so mit eurem Hund sprecht. Das ist super spannend und macht auch echt Spaß, wenn man sich das mal anhört. Und das braucht dir, wenn du das machst, auch überhaupt nicht unangenehm sein. Denn wie gesagt, ich hatte einige Daten, die das Ganze auch belegt haben und es geht nicht nur dir so, ja. Das wollte ich dazu noch sagen. In dem Sinne wünsche ich dir und deinem Hund von Herzen wie immer nur das Beste. Denke daran, bleibe der Buddha für dich und deinen Hund und bis zum nächsten Mal.